Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Heute mit Jakob Hofmann, Azubi, Autist und großer Bruder eines Autisten.
Herzlich willkommen zu unserer 20. Folge. Und nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, lieber Jakob.
Hi, moin.
Im Juni, einen Tag nachdem dein Vater bei uns zu Gast war, Jochen Gertje Jensen, haben wir eine E-Mail bekommen. Moin ihr beiden, hier schreibt Jakob, der ältere Sohn von Jochen Gertje Jensen. Mega Podcast, danke euch für euer Engagement und euer Wissen. Wie war das denn für dich, deinen Vater in unserem Podcast zu hören?
Es hat mich ein bisschen mit Stolz erfüllt. Andererseits war es jetzt aber auch nicht mehr so aufregend, da meine ganze Familie ja schon mit mir als einem von vier ProtagonistInnen im April in einer Arte-Doku produziert von Radio Bremen zu sehen war. Und grundsätzlich habe ich mit meinen Eltern, also auch mit meiner Mutter, aber eben insbesondere mit Jochen, schon immer irgendwie eine sehr rationale Redensart gepflegt. Und wir haben uns immer irgendwie über medizinische und psychologische Dinge ausgetauscht und ich habe ihn Dinge gefragt und so. Und es dann eben auch aufs Persönliche bezogen, häufiger mal. Dementsprechend war dann nichts unangenehm.
Die Dokumentation, von der du gerade gesprochen hast, hatte den Titel Autismus, das rätselhafte Spektrum. Wie fandest du den?
Wenn ich den irgendwie bewerten müsste, dann finde ich ihn doch ganz treffend, denn er sagt eigentlich genau das, wie es ist. Es ist bekannt, ne? Wir haben irgendwie einen Namen dafür, wir nennen das Autismus, wir kennen diese ganzen Spektren, ne? Wie wir das beschreiben, eben auch über den Autismus hinaus, weiter in den Bereich der Neurodivergenz und es ist aber eben rätselhaft, ne? Also so viel wir auch wissen, wir wissen bei weitem nicht genug. Und meine Mutter sagte mal einen Satz, der das auch nochmal unterstreicht, kennst du einen Autisten?
Mhm. Mhm. Ja, ich habe das so tatsächlich zweigleisig gesehen. Das eine, so wie du das benennst, dass wir inzwischen, zumindest wenn wir uns damit beschäftigen, viel über Autismus wissen und gleichzeitig bleibt es rätselhaft aufgrund dieser Facettenvielfalt. Und zum anderen, glaube ich, ist es aber auch immer noch ein Rätsel für große Teile der Menschheit, die darüber gar nichts wissen, die dann immer gucken, als ob sie da gerade eine andere Spezies oder Außerirdische treffen. Das finde ich noch so, diese Erweiterung dieses Begriffes oder dieses Attributs rätselhaft, dass viele das als Rätsel empfinden, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben, nicht beschäftigen konnten oder gar nicht beschäftigen wollen. Es war alles Blödsinn, Mode, bäh. Und dann bleibt es ein Rätsel.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir ja so einen jungen Erwachsenen sitzen, letztes Jahr 18 Jahre alt geworden. Vor anderthalb Jahren hast du aber erst deine Autismusdiagnose bekommen.
Mai, April 2024, ja.
Und in unserem Vorgespräch meintest du, durch diese Diagnose bin ich selber auch in so einer merkwürdigen Situation, dass ich irgendwie so ganz neu auf mein eigenes Erwachsenwerden schaue.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Einerseits hat sich natürlich erstmal retroperspektivisch ganz viel erschlossen, so rückblickend. Andererseits ist es aber genau so. Also für mich ist irgendwie 18 zu sein und erwachsen zu werden, klingt so ganz kitschig, nicht nur das Altern und Reifen, sondern ist eben auch das Lernen, sich mit seinem eigenen Dasein im Spektrum irgendwie zurechtzufinden und auch abzufinden. Das hat auch viel mit Akzeptanz natürlich zu tun. Und ich vermute einfach mal stark, dass das über die Jahre, die man dann lebt mit so einer Diagnose, immer weiter zunimmt. Also sowohl die Akzeptanz als auch irgendwie der Werkzeugkasten, den man zur Verfügung hat, um damit zurechtzukommen. Und das ist eben dann ein bisschen mehr als nur, in Anführungszeichen, erwachsen zu werden.
Hattest du da ein Beispiel, als du an 5 Jahre dachtest?
Nö, war wirklich nur zufällig.
Weil Jason hatte das, glaube ich, mal benannt, 7. Folge war das, ne? Der hatte ja im Kindergarten schon versucht, seinen Leuten zu erklären, wenn sie auf dem Verkehrsspielteppich gespielt haben, dass man doch bitte rechts vor links fährt, warum die ja, das nicht kapieren.
So. Und das so, ist ne? Gut so.
Ja. Ja, ja, aber er konnte sich nicht so richtig erklären, warum das die anderen Fünfjährigen nicht wussten. Gut, denen war ja. Das völlig egal. Ja.
Sowas habe ich nicht so viel erlebt. So Besonderheiten in meiner Kommunikation und so, die dann bei anderen auf Unverständnis gestoßen sind. Aber ich höre es immer von meinem jüngeren Bruder. Der ist 9 und der hat die Autismusdiagnose jetzt schon 3 Jahre. Und dem begegnet sowas immer. Ständig. Dem begegnet das sein ganzes Leben lang bisher schon. Das war eine Situation wohl bei uns im Garten, von der mir meine Mutter erzählte, wie er plötzlich mit strammen 8 Jahren das Wort Ambivalenz verwendete und auch relativ genau benennen konnte, was das denn heißt. Und er dafür beleidigt wurde, ne? Weil es Angst macht, verunsichert, wie auch immer. Ne? Auf jeden Fall verstehen es andere Menschen dann nicht. Und das hat den völlig fertig gemacht. Das hat seinen Selbstwert total gekillt.
Krass, ja.
Das hat ihm richtig wehgetan, weil, warum, ich kann ja selber nicht verstehen, dass jemand anders mich nicht versteht. Das ist ja so, wir sprechen 2 verschiedene Sprachen dann irgendwie im Endeffekt, ne? Und kommen dann irgendwie auf keinen Nenner.
War das bei dir auch so, dass du schon ganz jung so einen großen Wortschatz hattest?
Das weiß ich gar nicht so genau. Da könnte man jetzt meine Mutter fragen. Also ich weiß, dass ich auch schon immer irgendwie sprachinteressiert bin und auch mit Sicherheit irgendwie sprachbegabt. Das hat man auch in der Schule einfach gemerkt. Aber nö.
Nochmal auf das Wort Ambivalenz zurück. Das hast du auch in der Dokumentation benutzt. Und zwar, als du versucht hast zu beschreiben, was bei dir im Kopf passiert.
Ah, ja, ich erinnere mich. Der sagenumwobene Clip, den die liebe Arte-Redaktion meiner Ansicht nach relativ schlecht zusammengeschnitten auf Instagram veröffentlicht hat, um diesen Film zu bewerben. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie einen Bezug zu diesem Wort Ambivalenz, weil das für mich immer mit Autismus zu tun hatte. Auch bevor ich die Diagnose bekommen habe. Weil habe ich interessanterweise auch heute noch mit meiner Psychotherapeutin drüber gesprochen. Es ist Ambivalenz im autistischen Sinne ist für mich das Ausloten von Emotionalität und Rationalität. Wo finde ich die Mitte? Wo kommt es ins Gleichgewicht? Und so ist es dann auch im Kopf. Ne? Da schaukeln sich dann irgendwie Emotionen hoch aufgrund von was auch immer. Reizung, ne? Irgendwelchen Gedanken, die man hat. Das kann eskalieren, das kann aber auch durch einen rationalen Part, so auf so einer Metaebene sozusagen, reguliert werden und in so einer Selbstregulation dann wieder runtergefahren werden. Und dann gibt's einen Teil, der ist noch relativ emotional geladen und einen Teil, der aber sagt, nee, guck mal, das sind die Fakten. Und das ist diese Ambivalenz, die für mich irgendwie immer mit Autismus, also in meinem eigenen Wahrnehmen zu tun hat. Und hatte.
Meinst du damit, du kannst das nicht richtig entkoppeln, weil das immer zwangsläufig miteinander verknüpft ist, dass du quasi nicht richtig nur einfach ins Gefühl reingehen kannst zum Beispiel?
Korrekt, ja. Ja, und aber eben auch andersrum. Ne? Ja. Also wenn ich weiß, okay, so und so sieht's aus und das ist Gesetz, das ist Fakt, ne? Dann gibt's immer auch irgendwie einen kleinen Anteil, eine kleine Stimme, die sagt, ja, aber sperrst du dich nicht damit gerade ein? So viel Sicherheit, wie dir das auch gibt, das ist toll, dass du das weißt und so. Und aber du quetschst dich ja in eine Zwangsjacke und du musst hier raus. Und du kannst auch nicht immer in deiner Komfortzone bleiben. Aber dann kommt wieder der rationale Part und weiß, ja, wenn ich jetzt aus meiner Komfortzone rausgehe, dann laufe ich natürlich Gefahr, irgendwie zu crashen. Ne? Und ja, und hin und her. Und weiter geht's.
Für mich war nochmal interessant, dass du das auch parallel genannt, dass mit diesem entweder wäre ich richtig, richtig wütend oder ist das eine Unterscheidung? Weil dieses Crashen, meine ich, ist ja nochmal was anderes als das richtig, richtig wütend werden. Oder das eine geht ins andere über.
Es ist schon beides ein Crash.
Ja.
Ne? Es ist nur, ich konnte das für mich noch nicht ganz klar machen, unter welchen Bedingungen der Ausbruch und unter welchen Bedingungen der Einbruch quasi zutage tritt.
Ja.
So, ne? Es ist entweder ein Crash, in dem ich völlig ausbreche und anfange zu schreien und ne, also ich habe Das habe ich alles schon irgendwie in die Gemüseschale gegriffen und 10 Tomaten zerquetscht und danach durch die Küche geschleudert, ne? Mhm. Oder so. Oder Mutters Blumen, die unterm Carport standen in der Tüte, vollspannend durch den ganzen Garten gejagt. Danach war ich nicht der einzig Schreiende. Ne? So. Oder eben, ich verstumme. Und ich bin nicht mehr wirklich ansprechbar. Und nehme irgendwie durch einen Schleier alles wahr. Ich weiß es nicht, so psychologisch bin ich nicht bewandert, aber ich interpretiere das so ein bisschen wie so eine Dissoziation. Ne, aber auf jeden Fall, ne, wir nennen es Shutdown.
Ja.
Und den Ausbruch nennen wir eben Meltdown. Da zieht sich irgendwie alles zusammen und häufig ist es dann auch so, dass ich auch so Berührung und so gar nicht mehr. Also ich merke die wohl, aber die Reaktion fehlt.
Ja, das würde ja zur Dissoziation passen, indem dass du aus dir heraustrittst, um überhaupt erstmal in eine Art von Reizfreiheit zu kommen,
genau,
weil du diese Reize nicht mehr abkannst. Mhm. Was ich mich eben noch gefragt habe, inwieweit es für dich auch eine Unterscheidung gibt zwischen diesem Wutausbruch und dem Meltdown, weil es kursieren so Unterscheidungsmerkmale, wenn jemand wütend ist, dann hat er schon noch ein Interesse daran, dass man das mitbekommt, weil es gibt einen Grund, es gibt eine Ursache für meine Wut und dann möchte ich auch das mitteilen und es sollen alle mitbekommen, also Publikum ist wichtig. Wenn ich aber einen Crash oder einen Meltdown habe, dann habe ich überhaupt keinen Blick mehr dafür, ich habe keine Kontrolle, keine Impulskontrollsteuerung mehr und dann ist mir auch jedes Publikum egal.
Das stimmt. Ja, da hast du recht. Dann ist Wut vielleicht tatsächlich der falsche Begriff.
Weiß ich nicht.
Es ist schon so, also ich habe das selten gehabt. Ne? Also mein Bruder, das kann ich mal so sagen, der hatte sowas, mittlerweile hat er es natürlich auch noch, ne? Aber der hatte sowas vor 1-2 Jahren zweimal am Tag. Ne?
Das ist heftig, ja, und auch arg anstrengend dann.
Ne? Unsagbar anstrengend, nicht nur für ihn, ne, natürlich auch für alle drumherum, aber vor allem für dieses Kind. Ne?
Absolut, ja.
Und ich kann das an zwei Händen abzählen, wie häufig ich das in meinem Leben hatte.
So. Ja.
Ne? Ich hatte viel, 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 viel häufiger den Shutdown als den Meltdown. Aber ich würde schon sagen, dann hast du recht, ja, dann ist Meltdown der zumindest bei mir zutreffendere Begriff, weil in so einem Moment ist bei mir auch jede Impulskontrolle weg. Und jede Regulation.
Ich glaube,
da geht es nur noch um raus.
Ja, was die Unterscheidung dann noch schwer macht, ist, glaube ich, dass manchmal auch ein Meltdown aus einem Wutausbruch resultieren kann.
Bestimmt.
Weil die Wut ist ja auch ein Reiz, der in mir selbst entsteht, ne? Also die ganzen Stresshormone, die dann daraus geschüttet werden und dann eben, ne, der Meltdown, der oft aus einer Überlastung der Reizverarbeitung entsteht. Und wenn dann noch eine Emotion wie Wut dazu kommt, kann ja auch eine Überraschung oder eine übergroße Freude sein, die auch in einen Meltdown führen kann. Ne?
Klar, ja. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja.
Gehen wir mal auf die andere Seite der Skala der mentalen Zufriedenheit. In welchen Momenten als kleines Kind warst du denn so ganz bei dir?
Inwiefern bei mir?
Dass du so voll in einer Sache aufgegangen bist und dich richtig wohlgefühlt hast.
Bei meinen Großeltern immer. Das war so. Ich war als Kind zweimal die Woche dort und da ich jetzt nicht so die tollen Erfahrungen mit meinem leiblichen Vater gemacht habe, ganz im Gegenteil. Deswegen war meine Mutter auch alleinerziehend. Also mein leiblicher Vater und meine Mutter haben sich getrennt, da war ich 3. Deswegen waren meine Großeltern immer das Paradies für mich und das war das Maximum an Sicherheit. Und das war auch, da haben sich meine Mutter und meine Großeltern auch häufig in der Wolle gehabt, als es darum ging, wie viel Fernsehen der Junge denn jetzt darf. Und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge, ne, irgendwie. Und da sind meine Großeltern immer, immer stur geblieben. So nach dem Motto, nee, das Kind hat keinen Vater, der darf alles. Der darf hier alles. Und da habe ich mein erstes richtiges Spezialinteresse dann immer gefüttert. Mein Großvater hat damals fleißig Dokus über maritimes Leben aufgenommen. Mhm. Also aufgezeichnet, richtig noch, ne, im Fernsehen. So. Ganz komisch, das 2025 noch zu sagen.
Ja.
Aber ich habe da immer gesessen, stundenlang in diesem Wohnzimmer und habe mir über jeden einzelnen Wal und alles mögliche, Pflanzen, Tiere, alles, was unterhalb der Meeresoberfläche irgendwie lebt, habe mir das reingezogen und konnte natürlich auch alles auswendig. Und da konnte ich wirklich sehr, sehr bei mir sein. Immer.
Mhm. Hast du diese Ressource bis heute, dass du in Situationen, die stressig sind, dich vielleicht unters Meer träumst?
Nee, das habe ich nicht.
Ich glaube, das ist ja auch, also wie ich dich verstanden habe, ja keine Traumwelt, sondern es war ja eine sehr faktische Welt, ne, wo es viel zu entdecken gab.
So. Ausschließlich. Ja, ja. Es ging ums Wissen. Also das ist mein Leben lang auch schon so. Wissen, 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 Wissen. Ja.
Alles
Wissen.
Du hast dir nicht selber vorgestellt, du wärst
da. Nein, ich glaube. Das hatte überhaupt nichts Spielerisches, sondern wirklich auch als Kind im Kindergarten, in der Grundschule war das Wissen.
Ich glaube, das ist auch so dieser häufige Irrtum, der aufkommt, wenn es dann heißt, ja, so ein autistisches Kind hat ja so seine eigene Welt oder ist in seiner eigenen Welt. Aber es geht um einen Sicherheitsraum, der sich in einem Spezialinteresse abbilden kann, weil eben diese sichere Kenntnis dieser vielen Fakten eines bestimmten Sachgebietes einfach Sicherheit vermittelt. Also ich glaube, dieses Bei-sich-Sein ist eine Art von Sicherheit spüren.
Gab es dann später in der Schule vielleicht mal einen Moment, wo Meeresbiologie irgendwie ein Thema war und das auf einmal in einem anderen Kontext für dich dann ganz merkwürdig war?
Nee, es war total geil. weil ich dann da stand und irgendwie Referate gehalten habe und so. Und das war ein Heimspiel, ne? So, ein völliges Heimspiel. Dann habe ich nämlich gemerkt, ah ja, okay, das ist gar nicht nur irgendwie zu meinem eigenen Vergnügen, sondern es gibt sogar Leute, die wollen das auch noch von mir wissen. Und ne, dann da irgendwie zu stehen als Zehnjähriger oder so und dieses Gefühl zu kriegen, ah, okay, jetzt kann ich da in der Schule mal richtig zeigen, was ich drauf habe, das ist schon toll. Ja. Und das eben vor irgendwie MitschülerInnen und Lehrkräften, ne, wo man vielleicht eher gerade mit irgendwie sozialen Unsicherheiten, wie das eben auch bei mir mit dem Autismus so ist, wo man vielleicht eher Angst hat.
Was hat dir denn in der Schule Angst gemacht?
In der Schule Angst gemacht hat mir erstmal gar nichts. Ich wurde eingeschult mit einem meiner damals besten Freunde, mit dem ich auch schon im Kindergarten war. Das war Hammer und super toll. Ich war an der Waldorfschule in Osterholz in Bremen und Waldorfschule sehe ich mittlerweile auch alles ein bisschen anders, aber ich finde, für Kids ist es ein toller Ort. Für Jugendliche nicht mehr oder junge Erwachsene, das ist kannst du vergessen. Und da habe ich aber aus Intuition, aber auch, weil es ein bisschen provoziert wurde von meiner damaligen Klassenlehrerin, habe ich schnell eine sozial, so doof das klingt, führende Rolle in der Klasse eingenommen. Und das klingt erstmal total paradox. Das ist ein Autist, der da irgendwie eine führende Rolle inne hat. Aber es war so. Und für mich war das aber nicht, weil ich irgendwie Bock darauf hatte zu sagen, wo es lang geht, sondern weil dann habe ich Kontrolle. Wenn jeder mich gut findet und ich auch mit allen gut bin, ne, nicht alle sind meine Freunde, aber ich auch weiß, okay, die haben mit mir auch kein Problem, dann brauche ich ja keine Angst haben. Und das hat so lang funktioniert, bis ich gemerkt habe, ah, okay, ich bin ein richtiger Vollblut-Teenie gerade und alle anderen auch. Und jetzt entwickeln sich die Menschen in ihrer eigenen Richtung. Und jetzt ist man nicht mehr, und das war in der Waldorfschule, deswegen meine ich auch, für Kids ist das der Hammer. Weil das Gemeinschaftsgefühl, das wurde gestärkt wie sonst was in der Waldorfschule. Das war eine Einheit, ne? Ein Block an Kindern. Und das hat sich aufgedröselt. So ab der 8. Klasse, so als man dann Teenie war irgendwie und dann habe ich gemerkt, okay, die Menschen entwickeln sich weg und dann kann ich die Kontrolle ja gar nicht mehr haben. Wenn nicht mehr alle so nah beieinander sind mit ihren Vorstellungen, ne, mit auch ihren Horizonten, die ja natürlich als Kind noch deutlich kleiner sind, dann kann ich diese Kontrolle nicht mehr halten. Funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich die Kontrolle losgelassen, komplett. Von jetzt auf gleich. Und dann ging es bergab. Dann ging es stark bergab, weil augenblicklich kam die Angst und augenblicklich habe ich gemerkt, okay, die Person hat ganz, ganz andere Werte als ich und wow, da werden irgendwie gerade sexistische Dinge gesagt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich jetzt aufstehe und losschreie, was passiert dann, wenn ich die Klappe halte, dann machen die Personen einfach weiter. Wie handle ich das? Und solche Dinge und das kam dann alles immer wieder und immer wieder und immer wieder. gab es dann so Situationen, wo ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun sollte, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich diese Kontrolle abgegeben habe, kenne ich die Menschen nicht mehr. Es sind Fremde. Und dieses Fremde, das hat mir immer wieder Angst gemacht. So doll Angst, dass ich dann in einem Burnout gelandet bin mit 17 und dann habe ich die Diagnose Autismus gestellt bekommen, weil ich mich gefragt habe, beziehungsweise meine Eltern und ich uns gefragt haben, was ist hier eigentlich los? Weil es lief ja jahrelang so gut. Und die habe ich Frühjahr 2024 bekommen und das letzte Mal in der Schule war ich vor den Sommerferien 2024. Nach der 11. Klasse bin ich von der Schule runter, obwohl ich eigentlich immer den Plan hatte, da ein Abitur zu machen. Und habe gesagt, nein, nie wieder. Beziehungsweise ich habe mich erstmal für 3 Monate freistellen lassen, mit der Intention, dann, wenn es Richtung 18. Geburtstag geht, dann im November letzten Jahres, zu gucken, komme ich denn zurück an die Schule und mache ich quasi einen Neuanfang. Und bin dann wiedergekommen und habe dann umso mehr gemerkt, nee, vergesst es.
Ein bisschen erinnert mich das, was du erzählst, auch an der Erzählung von Imke, die auch mal hier war, die ja auch für sich so in der Grundschulzeit die Leute ganz gut sortieren konnte und in der Pubertät war plötzlich alles komplett anders. Dazu kommt ja auch, dass in Waldorfschulen dann die Klassenleitung wechselt, weil die sind 8 Jahre miteinander gewesen.
Mit einer plötzlich, Person.
Zack, hast du jemand ganz anderes, alles anders, dass die diese Kontrolle, du sagst, du hast sie abgegeben, vielleicht war es auch ein bisschen was von beiden, du hast sie abgegeben und sie ist dir entglitten, weil einfach
bestimmt
die
auch,
Pubertät hereinbrach über alle, so, ne?
Ja, das wollte ich vorhin auch fragen, weil du das so betont hast, dass du sie losgelassen hast, also als wäre das eine bewusste Entscheidung gewesen.
Das war's.
Aber wie, wie hast du das denn konkret gemacht?
Naja, also diese kontrollierende Funktion hat sich auch immer so dargestellt, dass ich einfach für die Klasse eingestanden bin. Ne?
Auch Klassensprecher gewesen?
Ja, natürlich. Ich war Klassensprecher, ob gewählt oder nicht gewählt, war auch egal. ich war Klassensprecher. Ne? Also mal war ich gewählt, mal war irgendein, tut mir leid, Hiopai gewählt. Ne? Trotzdem habe ich den Job irgendwie gemacht. Ne? Wie das an der Waldorfschule so ist, ich finde die Quote da an Menschen, die dem offiziellen Stand der Wissenschaft nicht glauben, ist auch relativ hoch. Ich habe auch die Lehrerinnen angeschrien, wenn die irgendeinen Quatsch erzählt haben, wir brauchen keine Maske wie Corona, brauchen wir nicht. Ne? So, da hätte ich von dieser Schule fliegen können, aber hochkant.
Als du noch die Kontrolle hattest,
ja,
hast du das
getan. Ja, als ich noch die Kontrolle hatte. Mhm. Und dann habe ich die Kontrolle nämlich insofern losgelassen und das war auch sehr bewusst, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe FreundInnen, denen ich blind vertraue, die mir blind vertrauen und die mich auch nicht in Frage stellen. Da ist es sowieso egal, ob ich jetzt Autist bin oder nicht. Völlig egal.
Und du hattest ja auch deine Freundin mit in der Klasse, ne? Oder?
Ja, das war dann erst später. Das, ach so, okay. Wir haben uns dann erst kennengelernt, als es für mich richtig bergab ging.
Können wir vielleicht gleich noch drauf
kommen. Genau, können wir gleich gerne noch zu kommen. Und jedenfalls war es dann so, ich wusste, ich habe meine Freundin irgendwie und bin safe außerhalb der Schule und innerhalb der Schule sind aber meine Werte, die ich habe, völlig alleine. Dann fangen an, junge Männer da völlig frei zu steuern und sich über Dinge zu definieren, die ich für so verwerflich halte, dass ich da irgendwie auch gar keinen Kommentar mehr zu finde. Und so ging es mir dann da auch schon. Und mit der Jugend kam das dann.
Also waren die Jugend auch nicht frei von materialistischen Status?
Nein, materialistisch, sexistisch, patriarchal, rassistisch auch, ne? So alles, was dazugehört natürlich. Und dann irgendwie auch dieser klassische Teufelskreis, dass da Mädels sitzen und einfach die ganze Zeit die Knappe halten. Und ich denke, Leute, irgendwie, wir kommen so nicht voran, ne? Wenn es irgendwie ein paar Knallos gibt, die ganze Zeit Scheiße bauen und die Opfer sitzen stumm daneben, es tut mir leid, ne? Aber das ist auch hart, aber irgendwie, wenn man auch nur die Klappe hält, dann ändert sich auch nichts. Und dann stand ich irgendwie dazwischen. Und dann ging das nämlich auch so los mit dieser Männlichkeitsbildung. Was ist eigentlich Männlichkeit? Ja, und das ist immer die wichtigere Frage bei den Jugendlichen natürlich, als was eigentlich Weiblichkeit ist, klar, ne? Ist leider Gottes so. Weil die Männer sind immer die Lauteren. Und dann habe ich gemerkt, puh, ich entspreche dem aber so gar nicht. So gar nicht. Also null. Und das war total schlimm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, aber ich kann die nicht ändern. Es funktioniert ja nicht. Ich kann zwar sagen, dass ich scheiße finde, was sie sagen, ne, wie die drauf sind, aber ändern tue ich sie dadurch nicht. Und dann habe ich sozusagen aufgegeben. Und das war ganz bewusst. Und da habe ich dann ganz bewusst die Kontrolle abgegeben. Und da habe ich auch gesagt, so, Jungs. Also ich bin tatsächlich zu denen hingegangen und habe gesagt, ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben. Wir sind in einer Klasse, aber jetzt ist vorbei. Und dann war ich in der Schule eigentlich alleine. Und dadurch, dass es auch alles so ganz andere Werte waren als meine, war das für mich so fremd. Da hat so eine ganz schnelle, radikale Entfremdung stattgefunden. Und dann ging es für mich mit der Angst los.
Die Angst, die mit dem Burnout verknüpft.
Das Burnout war dann so das Endstadium. Ne? Mhm. Darin ist dann alles gemündet irgendwie und dann, so.
Du hast gesagt, deine Freundin hätte dir geholfen, dich da rauszuholen.
Also so im ersten Halbjahr 2024 habe ich meine Freundin kennengelernt. Die ist auch immer noch in der Klasse jetzt gerade, die macht Abitur momentan. Was ich da eigentlich auch gerne gemacht hätte, aber können wir auch nochmal zukommen. Das war ganz aufregend irgendwie, weil das eine Kennenlernzeit war in der Schule. Ganz skurril eigentlich, weil man so gar nicht selber bestimmen kann, wie man sich sieht und wo und wann und ne, so, weil das ist natürlich alles irgendwie fremdbestimmt durch diesen Schulalltag. Und trotzdem haben wir schnell festgestellt, okay, das passt ganz gut. Und sie hat dann tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen ein Gespür dafür entwickelt, wann es Zeit war, mir zu sagen, Jakob, steh doch mal auf, geh mal raus.
Also wenn sie gemerkt hat, du kommst gerade an so eine Reizüberflutung.
Genau, bei mir ist gerade das Fass quasi voll, ne, dass sie dann Anstöße gegeben hat. Und das war total wichtig.
Das ist das,
hat
was ich
extrem geholfen.
Früher als Schulbegleiter gemacht habe.
Ja.
Den Kindern zu sagen, ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen Rückzug brauchen.
Ja, genau.
Damit hat sie dir natürlich maximal Sicherheit dann wieder gegeben.
Auf jeden Fall, ja. Ja, obwohl das ja, naja, ja, sie hat mir an sich Sicherheit gegeben, aber eben diese Sicherheit kam von einem Menschen, bei dem ich eigentlich noch gar nicht so sicher war.
Mhm.
Ne, weil wir kannten uns da paar Monate, ne?
Ist ganz süß, in der Doku erzählt sie im Grunde, wie sie sich in dich verliebt hat.
Stimmt.
Am Anfang, so im Klassenraum, hatte Jakob so eine total selbstsichere Art, niemand konnte ihm was.
Ja.
Und dann sagt sie, sie mochte deinen Humor, dass er Prioritäten und Interessen hat, die andere so gar nicht haben. Und das hat mich irgendwie so, das hat gekribbelt, das fand ich cool.
Mhm.
Wie hat sich das für dich denn angefühlt? Wie war es denn umgekehrt?
Ja, wie war das? Das war alles etwas getrübt. Einfach dadurch, dass ich da in so einem Dauerstress war. Und das war so ein Lichtblick. Und warum ich diesen Menschen eigentlich so toll finde, das konnte ich da in der Schule gar nicht rausfinden. Ging gar nicht. Das war ein reines Bauchgefühl irgendwie. Ich habe schnell auch zu ihr gesagt, das ist cool, dass wir in einer Klasse sind, aber im Endeffekt stresst es mich dann doch auch und insbesondere, weil es mir jetzt gerade so schlecht geht. Und dann erst im Sommer 2024 habe ich geschnallt, in wen ich mich da verliebt habe. Und jetzt sind wir immer noch und das ist auch gut so.
In der Doku blickt auch deine Mutter auf diese Zeit zurück, als du dann abgebrochen hast. Und da sagt sie, dann haben wir ihn da mit allen Beteiligten und durchgecoacht.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
Es gab verschiedene Bereiche quasi. Es gab die akute emotionale Ersthilfeleisterin quasi so, ne? Anna in der Schule. Und dann gab es aber eben meine Eltern, die versucht haben, Anstöße zu geben, was für Nachteilsausgleiche bräuchte ich und so weiter und so fort, eben auch immer einfach da waren, um mir meine Gefühle zu bestätigen. Ne? Also einfach, wenn ich aus der Schule gekommen bin und völlig durch war, einfach zuzuhören und das zu validieren. Ne? Mit Sicherheit war auch mein Arbeitsplatz ein Teil dessen. Denn ich habe als Schüler noch im Minijob zweimal die Woche gearbeitet.
In dem Outdoor- und Trekkingladen.
Das ist ein Outdoor-Laden. Und da bin ich dann so im Mai, Juni 2024, als es wirklich ganz schlimm war, auch mit diesem Burnout und so, nahezu jeden Tag früher aus der Schule weg. Manchmal bin ich auch gar nicht zur Schule gegangen. Am Ende gab es dann wirklich eine Phase, wo ich akute Angst hatte davor, da hinzufahren. Und da waren dann eben auch meine Eltern einfach da, ne? So, und dann zeitgleich irgendwie Psychotherapeuten und so weiter. Und das meint sie mit allen Beteiligten, ne? Also einfach so, und das können meine Eltern wahnsinnig gut networken, ne? Also networken allein, um ihre Kids irgendwie besser zu situieren, das können die beiden wahnsinnig gut. Und dann bin ich eben auch häufiger früher da aus der Schule schon weg und dann auch an Tagen, wo ich gar nicht arbeiten musste, bin ich einfach in den Laden gefahren.
Kannst du diese Angst beschreiben, die du da empfunden hast, wenn du an Tagen, wo du nicht zur Schule gefahren bist, daran gedacht hast? Oder ist das schwer greifbar?
Das ist total schwer greifbar.
Ja, glaube ich. Weil mir begegnet das auch im therapeutischen Kontext immer wieder, dass es Kids gibt und auch Jugendliche gibt, die sagen, das geht einfach nicht. Ich will aber es geht nicht.
Einfach nicht.
Die dann fast schon in so eine Erstarrung kommen.
Ja.
Aber das ist so schwer für Außenstehende zu vermitteln. Ja, da ist eine Angst und das ist ein fieses Gefühl. Das verbreitet größtmögliche Unsicherheit und die will kein Mensch. Das einfach mal zu akzeptieren. Wie du sagst, deine Eltern haben es auch validiert im Sinne von bestätigt, gespiegelt. Ja, ich sehe deine Angst. Ja. Okay. Damit sollst du nicht leben, dann komm mal zur Ruhe oder wie auch immer.
Du hast in der Doku gesagt, du würdest auch lieber eine ganze Woche durchschuften, inklusive Samstag, Sonntag, als in die Schule zu gehen.
Das ist auch immer noch so, ja. Mhm. Ich bin offiziell in Ausbildung, aber zu einer Ausbildung gehört eben auch der Besuch der Berufsschule. Und das habe ich so 5-6 Mal geschafft. Und dann ging es schon nicht mehr. Denn die gleichen Ängste kamen zurück, dieses Fremde. Und es war genau das gleiche Gefühl, wie ich am Ende der Waldorfschulzeit hatte. Und deswegen bin ich nun schon längerfristig krankgeschrieben für die Berufsschule. Ne? Und eigentlich würde ich gerne ein Abitur machen. Und eigentlich würde ich gerne. Und diese Ausbildung war eben die Bedingung meiner Eltern. Das ist tatsächlich so gewesen. Dann musst du irgendwas machen, bevor du nichts machst.
Wegen der Struktur wahrscheinlich.
Wegen der Struktur, aber eben auch mit Sicherheit aus der Sorge, so ganz, ganz kitschig konservativ gesagt, dass aus mir nichts wird. Mhm. Und dann war die Bedingung, okay, du musst irgendwas tun, also machst du eine Ausbildung. Habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich die Ausbildung da im Laden. Also die Zeit, die ich quasi nicht in die Berufsschule gehe, kompensiere ich durch Arbeitszeit.
Ja, ja. Also das,
trotzdem kriege ich niemals diese Ausbildung abgeschlossen, weil ich den Theorieteil nicht erfülle. Auf kurz oder lang werde ich diese Ausbildung auch abbrechen. Aber erst wenn ich weiß, okay, hier kann ich unter für mich funktionierenden Bedingungen das machen, was ich wirklich will, nämlich ein Abitur.
Ich habe gerade überlegt, weil wir auch immer wieder mit SchülerInnen zu tun haben, die dann eben da ihre Schwierigkeiten haben, welche Alternativen es gibt, ne? Durch Webbeschulung, durch Fernbeschulung etc. Ist das schon mal in Erwägung gezogen worden?
Da bin ich gerade dran, tatsächlich.
Weil das ist ja auch wieder das
Ding. Ein Antrag ist gerade bei der Eingliederungshilfe.
Ja, ja, mit der Bildung, dass Bildung sich so schwer tut damit, weil sie ja alle Inklusion propagieren, dann auch inklusiv weiterzudenken, zu wissen, dass das Format Schule in Form von Präsenzbeschulung nicht für jeder Mensch geeignet ist. Und dann zu gucken, was gibt's denn für Alternativen an Online-, Fern- und sonst wie Beschulung, ne? Oder mit Teilpräsenzen in kleineren Gruppen, whatever, so, ne?
Ja.
Mich hat das, was du erzählt hast, dass die Berufsschule so anstrengend ist und eigentlich nicht, überhaupt nicht machbar, an dieses Buch erinnert von Judith Fisser, Mein Leben als Sonntagskind. Sie sagt, dieses Fremdheitsgefühl, das beschreibt sie auch, was an der Berufsschule dann eigentlich noch mal schlimmer wird, weil dann ja auch das intellektuelle Niveau so unterschiedlich ist.
Das ist aber an der Waldorfschule ja auch schon.
Mhm. Ja, stimmt. Nur
an der Waldorfschule sind ja auch Menschen aus jeder Richtung irgendwie,
ja.
Ne?
Ja.
Aber an der Waldorfschule wird eben proaktiv daran gearbeitet, dass man das nicht merkt. Dass das nicht zur Grundlage von sozialer Differenzierung wird. Ne? Bei den Kindern schafft man das, bei Jugendlichen schafft man das halt nicht.
Ich habe vorhin, als wir bei dem Thema schon mal waren, vergessen nachzufragen, ob du eigentlich so eine Art Outing hattest. Hast du das irgendwie so halbwegs offiziell gemacht, dass du eine Autismusdiagnose hast?
Nein.
Habe ich fast vermutet, ja.
Ich bin grundsätzlich mit dieser Information relativ vorsichtig. Ich meine, ne, ich war in einer Doku von einer Bundesrundfunkanstalt, ne, so, also irgendwie... Ich kann es jetzt auch nicht mehr retten, aber jetzt sitze ich hier im Podcast, ne? So, also es ist schon draußen in der Welt, aber im Kreisen wie der Schule oder so wollte ich mich damit nie outen, aus dem simplen Grund, dass ich, dass man es mir nicht ansieht, ne? Und ich eben die Angst davor habe, dass man mich damit nicht ernst nimmt. Und ich weiß, wenn die Menschen zu mir kommen mit Kamera und Mikro und eine Doku über Autismus drehen wollen, dann nehmen die das ja ernst. Sonst würden die mich da ja nicht haben wollen. Ja. Wenn ich in euren Podcast komme, dann nehmt ihr mich damit ja ernst. Aber das weiß ich in der Schule nicht. Ich würde fast vermuten, ich werde da eher weniger ernst genommen. Und deswegen oute ich mich da nicht. Und ich oute mich auch nicht, weil das, glaube ich, das Entfremdungsgefühl noch verstärkt hätte.
Das ist ein guter Punkt, den du da sagst. Also gerade, ne, obwohl das so paradox ist, ich denke mal, es braucht ja möglichst große Transparenz, um dann ja, mehr Selbstverständnis sich gegenseitig entgegenzubringen. Und jetzt merke ich gerade durch den Punkt der Nicht-Sichtbarkeit, ne, dass das dann von Außenstehenden nicht so richtig gegriffen werden kann, so wie auch diese unbeschreibliche Angst ja dann selten noch richtig aufgegriffen wird und man dann schnell mit Floskeln um die Ecke kommt, man könnte sich auch mal zusammenreißen. Oder dann einer meiner Klienten sagt, dann ist das so ein bisschen, als wenn du dem Rollstuhlfahrer sagst, steh doch mal auf und lauf jetzt.
Ja, ne? Genau. Ja.
Aber das ist gerade für mich nochmal so ein interessanter Punkt zu hören, dass du das aufgrund der Unsichtbarkeit eher zurückhältst, weil da vielleicht doch die Bedenken einer noch größeren Entfremdung größer sind, und mich das gleichzeitig nochmal fragen lässt, ob du das für Leute, bei denen das sichtbarer, auffälliger wäre, durch Verhaltensweisen oder was auch immer, ob du es da anders handhaben würdest, wenn du jemand wärest, der auffälliger wäre oder so.
Bestimmt. Ja.
Ne? Also um da eine Transparenz reinzubringen.
Auf jeden Fall.
Diese Instagram-Reaktionen, haben die dich dann belastet in dieser Hinsicht? Ich habe das Reel auch gesehen und sehr viele Menschen haben es geliked. Also es gibt mehr als 40.000 Likes. Also offensichtlich hat das, was zusammengeschnitten wurde, vielen Menschen gefallen. Und es gibt eine rege Diskussion unter dem Post. Also in den Kommentarspalten auch über 500 Kommentare, wo sich die Leute dann untereinander ausdiskutieren. Ne? So.
Korrekt, ja.
Hast du das alles mitverfolgt?
Das habe ich sehr, sehr rege mitverfolgt. Ah. Und ist auch ein bisschen Teil, oder das ist ein Symptom dieses Reels gewesen, dass darunter eben viel diskutiert wurde und eben nicht ausschließlich konstruktiv. Das hätte man vermeiden können, denn der Clip ist damit geendet mit einer Szene, wo ich dort sitze bei meinen Eltern im Wohnzimmer und sage, und ich funktioniere, das ist toll. Und natürlich fühlen sich total viele Menschen davon total angegriffen. Mega, würde ich auch. Aber danach kam eigentlich noch was. Fehlte, war nicht da. Hm. Und das ist es nämlich, was mich daran so gestört hat. Und und das hat dann eben auch den Nährboden gegeben, glaube ich. Also daran haben sich einige Leute echt aufgehängt an diesem »Ich funktioniere, das ist toll«. Ein Kommentar war dann nämlich, ja, und ich funktioniere nicht so gut und das ist totale Scheiße.
Hm. Ja.
Und ich glaube das den Menschen, ne? Aber im Endeffekt, ey, komm, also ich will mich damit nicht über irgendwen stellen. Ich hab's auch tatsächlich, ne?
Ja,
ich hab den Satz zu Ende geführt, nur das Ende war einfach nicht drin. Ne?
Ja,
also
genau,
das ist
verdammt anstrengend.
Ich hab gesagt, zu welchem Preis, ne? So, ich funktioniere, aber es kostet so, so viel. Ich habe eine Energieeffizienz, die ist Katastrophe eigentlich, ne? So, ne, war nicht drin.
Und Ludger Theberts van Elst, der Autismusforscher, der auch bei uns schon zu Gast war im Podcast, der ordnet das auch noch ein. Nämlich in dem Sinne, wie du das gesagt hast, dass den Menschen, die nach außen hin gut funktionieren, in den meisten Situationen, dass abgesprochen wird, dass das für sie verdammt anstrengend ist und dass sie darunter auch leiden. Mhm. Und den Menschen, die das nicht können, wird dann wiederum manchmal abgesprochen, dass sie zum Beispiel intelligent sind, stimmt, dass sie dabei sind, dass sie irgendwie anwesend sind. Mhm. So dieses alte Klischee von Autismus, dass alle autistischen Menschen, so wie man sie früher kannte aus Filmen,
völlig in sich isoliert. Ne?
Ja, ja, genau.
Ich bin, hab da einmal fast geheult, weil ich echt gedacht habe, puh, cool, ihr unterhaltet euch im Internet irgendwie über solch sensible Themen. Das hat mich eher berührt als belastet. Aber andererseits habe ich dann natürlich die teils relativ destruktiven Kommentare gelesen, wie: Kann mir jemand verraten, ob es in der Doku wieder nur um, in Klammern, weiße, männliche Autisten geht? Gibt es auch Frauen und POC? Sonst habe ich keinen Bock, mir das reinzuziehen. Es wird direkt politisiert und das finde ich total destruktiv. Vor allem, und das sagte meine Mutter nämlich auch mal, meine Mutter sagte, eigentlich ist es insbesondere spannend, dass ein junger Mann wie ich so gut maskiert. Denn eigentlich ist das starke Maskieren ein Attribut, das Frauen zugesprochen wird im Spektrum. Ja. Ne, dementsprechend könnte man eher argumentieren, ich sei das schwarze Schaf, dadurch, dass ich Mann bin, in Kombination mit einer starken Masking-Eigenschaft.
Mhm. Da kommt der politische Kopf, Jakob, spricht da wieder, also es ist ja sowieso schon mehrmals heute jetzt in unserem Gespräch. Was machst du denn gerne, wenn du jetzt heute nicht mehr Naturdokus schaust?
Für mich klingt diese Frage immer so danach, als wenn man so nach ein, zwei Sachen fragt. Aber ich kann nicht ein, zwei Sachen benennen.
Das ist wieder das Problem der offenen Fragestellung.
Ah, ja.
Weil Axel Braun.
Ja, stimmt. Ja, es ist so.
Axel Braun ist ein autistischer Autor, ne, der dieses großartige Buch Buntschatten und Fledermäuse geschrieben hat. Der wurde mal in der Lesung gefragt, was nervt sie denn am meisten im Umgang mit neurotypischen Menschen? Er sagt,
sowas.
Wollen Sie das in 37 Worten, in 37 Sätzen oder in 37 Buchstaben gesagt bekommen? Hat er also so ein bisschen selbstironisch mal bitte um eine Eingrenzung der Frage gebeten.
Ja, gibt es denn etwas, was du als Hobby bezeichnest?
Ja, ein relativ neues Hobby von mir ist das exzessive Fahrradfahren, Rennradfahren. Und es ist spannenderweise das erste Mal in meinem Leben, dass ich Spaß, so richtig, richtig Spaß an Sport habe. Weil beim Sport spürt man natürlich seinen Körper und seinen Kopf relativ wenig. Und dass man den Kopf nicht viel spürt, das ist sehr, sehr gut. Das ist so eine Erholungsmaßnahme, das ist Wellness irgendwie, ne? Den Körper zu spüren stattdessen, das konnte ich aber noch nie gut. Ich esse extrem schlecht und unregelmäßig, mal ganz viel, mal ganz wenig. Ich habe eine extrem hohe Schmerztoleranz. Ich kann das auch gar nicht so richtig merken, von wo kommt denn Schmerz. Ich habe einen ganz schlechten Bezug zu meinem eigenen Körper eigentlich. Und mir ist es auch überwiegend ziemlich egal, wie es mit meinem Körper geht. Also ob ich nun krank bin oder nicht. Ich habe Fieber, ja, fahre ich auf ein Konzert oder so. Ne? Also so, ich mache halt. Ist mir egal. Mein Körper ist nicht wichtig. Hauptsache mein Kopf funktioniert. Spannenderweise finde ich aber Radfahren ganz schön toll, weil das, glaube ich, so was Monotones hat. Das ist ganz, ganz regelmäßig, ganz gleichmäßig. Das ist die ganze Zeit die gleiche Bewegung. Und das ist auch ein Vorankommen. Und ich mag schon immer wandern sehr gerne. Ich bin seit 10 Jahren Pfadfinder, das hat mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber eben auch selber habe ich Touren gemacht und auch mit meiner Freundin. Aber Wandern ist eben, ich meine, das ist Laufen, das ist Gehen. Ne? Also klar, man hat irgendwie auch einen Rucksack auf dem Rücken und man spürt auch irgendwann die Beine. Aber das ist was ganz anderes, wo man sich wirklich bis zum Keuchen, bis zum Schwindelanfall irgendwie quält. Und plötzlich mag ich das irgendwie. Und das würde ich als mein aktuelles großes Hobby bezeichnen. Mhm.
Machst du auch ganz alleine oder auch mal alleine, mit deiner Freundin oder so?
Nee, alleine. Das ist auch wichtig, dass das alleine stattfindet. Weil ansonsten, wenn man zu zweit ist, muss man ja wieder denken. Dann ist ja wieder jemand da, der mit einem sprechen will oder potenziell eben mit einem spricht. Und dann muss der Kopf wieder angestrengt werden.
Ja, ja.
Du hast mir erzählt, dass du ja auch politisch engagiert warst für eine ökologische Verkehrswende, meine ich auch, ne?
Ja, Es ist nun mal so, für mich ist leider Gottes die aktive politische Arbeit mittlerweile nicht mehr zu integrieren in meinen Alltag, aus zeittechnischen Gründen. Wenn ich denn die Zeit hätte, wäre aber bei mir Verkehr an erster Stelle wieder.
Wenn du es schaffst, das Abi zu machen, vielleicht zu studieren, was wäre dann dein berufliches Ziel?
Also ich würde jetzt nichts studieren, was irgendwie mit dem Thema Verkehr direkt zu tun hat, sondern ich würde wahrscheinlich Politikwissenschaften oder Politik und Wirtschaft oder sowas studieren. Vielleicht auch analytische Tagespolitik und bestimmt auch darüber wieder den Bogen zum Verkehr kriegen. Ne, weil Verkehrspolitik hat auch mit Wirtschaftspolitik und mit Finanzpolitik zu tun. Das ist schon immens, gerade in einem Land wie Deutschland. Ne? Wir haben einen der beiden größten Autohersteller der Welt und das ist zeitgleich einer der klimaschädlichsten Autohersteller der Welt. Ne? Irgendwie kriegt man da schon den Bogen wieder hin.
Wenn du die Gesellschaft im Sozialen transformieren könntest, wo würdest du ansetzen, um sie ein bisschen autismusfreundlicher zu machen?
Autismusfreundlicher? Die Gesellschaft oder die Infrastruktur?
Vielleicht Infrastruktur erstmal. Du kannst ja auch für beides antworten.
Ich glaube, in der Infrastruktur, und es tut nicht nur AutistInnen gut, brauchen wir alles mal ein Stück langsamer. denn Zeit ist Geld und wir brauchen alle gar nicht unbedingt immer nur das Geld. Also wir brauchen vielleicht auch einfach mal nur mehr Zeit und dadurch ein bisschen weniger Geld. Wir brauchen Ruhe und die Infrastruktur, ne, das ist so das, wo wir unterwegs sind und unser alltägliches Leben dreht sich darum. Und wenn das Tempo auf der Straße langsamer ist, dann passieren auch weniger Unfälle. Dann sind die Leute aber auch entspannter. Und leider Gottes brauchen wir auch mehr Platz, aber nicht für Autos, sondern für alle anderen. Wir brauchen breitere Fußwege, wir brauchen breitere Radwege, wir brauchen sicherere Radwege. Und das ist völlig entkoppelt vom Thema Autismus, aber eigentlich kann man auch Radwege sicher vom Fußwegen trennen und von einer Straße. Dann passiert bei weitem nicht mehr so viel. Und so weiter und so fort. Und dann müssen wir aber natürlich in letzter Konsequenz, müssen wir auch unsere Termine in größeren Abständen setzen. Ich komme halt nicht mehr so schnell von A nach B. Ne? Und wenn wir vielleicht auch mal irgendwann alle kein eigenes Auto mehr haben, dann auch nicht. Vielleicht sind wir aber auch noch schneller, wenn wir alles richtig machen. Wer weiß das schon. Aber und wie gesagt, also unabhängig davon, ob man jetzt Autistin ist oder nicht, ich glaube, wir brauchen mehr Platz und mehr Zeit. Weil dann wird es für alle angenehmer. Jeder hat mehr Raum. Und man ist nicht die ganze Zeit gequetscht und nicht die ganze Zeit gestresst.
Viele denken ja immer, dann würden irgendwelche Freiheiten beschnitten, wenn Mensch nicht so fahren kann, wie er will.
Genau.
Aber das ist dann ja ein Irrglauben.
In welche andere Richtung hast du denn gerade noch gedacht, was du verändern würdest gesellschaftlich?
Ja, das ist immer so, ich denke da gleich irgendwie so realpolitisch, ne? Geht halt nicht. Das sind halt irgendwie utopische Vorstellungen, ne? Aber ich finde, wir sollten Dinge wie das Gendern zu verbieten. ich bin auch der Meinung, dass verbale sexuelle Übergriffe schwerst strafbar gemacht werden sollten. Wir brauchen in der Schule viel, viel mehr Aufklärung über Rollenbilder und Geschlechter. Denn wir driften nicht nur sozial, was die Geschlechter angeht, total auseinander, sondern in der Konsequenz auch politisch. Die beste Wählerschaft der Rechtsextremen sind exakt meine demografische Gruppe, junge, weiße Männer. Das ist so. Das sind die besten Wähler. Von denen hat jeder Dritte in Deutschland, würde die AfD wählen. Ne? Bei Frauen ist es genau andersrum. Also die jungen Frauen sind die besten Wählerinnen von der Linken. Warum? Woher? Ne? Wie kann man Demokratiebewusstsein, Gesellschaftsbewusstsein und auch Fairnessbewusstsein in die Köpfe bekommen, wenn die Menschen noch klein sind, wenn es Kinder sind? Und dementsprechend muss das in der Schule passieren. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die Schule sowieso anders machen sollten, also komplett anders, mit deutlich weniger Leistungsdruck und deutlich weniger Stress, so dass die Menschen irgendwie auch Mensch sein dürfen und nicht nur Püppchen und zeitgleich eben lernen, was es heißt, Mensch zu sein. Mhm. Und dass es eben auch Menschen gibt, die sichtbare Behinderungen haben, unsichtbare Behinderungen. Ich sehe tatsächlich viele, viele, viele Probleme, die wir so haben in dieser komischen Rollenverteilung, die irgendwie jetzt mit der aktuellen Bundesregierung nur noch weiter manifestiert wird, ne? Auch wir Männer, liebe Männer da draußen, wir sind alle Opfer vom Patriarchat, auch uns tut's nicht gut, es ist so. Auch wenn wir nicht die schlimmsten Opfer sind, ne? Wir haben noch ein bisschen, bleibt uns noch, aber im Vergleich zu den Flinterpersonen, aber trotzdem auch wir, wenn wir nicht an irgendwelchen Konzernspitzen sitzen oder in der Politik ganz oben, profitieren da eigentlich nur kaum.
So sieht's aus.
Jakob, vielen Dank.
Gerne.
Kann ich mich anschließen.
Ja.
Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen.
Ja, gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder, also hört ihr uns wieder. Ihr könnt uns auch schreiben, so wie Jakob das gemacht hat, an hallo@spektakulär.de. Oder wenn ihr auf unsere Homepage geht, da könnt ihr uns in so einem Kontaktformular auch direkt eine Frage reinschreiben, eine Anmerkung reinschreiben. Wir freuen uns über eure Ideen und über euer Feedback. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Produziert in Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, der Agentur für barrierefreie Kommunikation.